dass die Medien- und Nachrichtenlandschaft gerade von deutlich anderen Themen dominiert wird als Themen rund um Mindset und vor allem um Mindset-Gelaber. Aber ich glaube, das ist uns allen klar und dahin sollte auch der Großteil der Aufmerksamkeit gehen. Nichtsdestotrotz haben sich Herr Luckyman und ich aufgerafft, um unsere Gedanken sicherlich auch zur aktuellen Situation, aber in klassischer Mindset-Gelaber-Manier zu allen Themen, die uns gerade beschäftigen, aufzugreifen. Man kann, glaube ich, gar nicht so einen thematischen Fokus ableiten. Von daher auch hier wieder eine Reise durch das Mindset-Gelaber mit den aktuellen Themen im Gepäck. Und in diesem Sinne viel Spaß mit der Folge.
Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you're zooming. Mindset Gelaber, der Podcast
mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und geheilte Menschen heilen Menschen.
Das ist eine Ansage. Wir haben es den 28. Februar gerade zur Aufnahme. Bei mir stellt sich jetzt erstmal schon mal die Frage, wann laden wir diese Folge hoch? Aber das sind alles Themen für Future Daniel und Future Louis. Erstmal das Wichtigste vorab. Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze? Future Daniel und Future Louis. Das ist gut formuliert. Gute Frage. 28.02., da kommen wir immer wieder, seit Jahren ja schon.
Das ist immer so ein Ding, das belastet mich aber auch schon seit Jahrzehnten.
Genau, wann lädt man dann die Folge hoch? Lass mal irgendwann am 2. machen, oder?
Wann glaubst du, sprichst du das erste Mal so über Jahrzehnte, so die vergangenen Jahrzehnte? Ich wette, das hast du noch niemals gesagt, aber wann glaubst du, an welchem Alter sagst du das erste Mal, wenn du über deine Erfahrungen, über deine Historie sprichst?
Ganz ehrlich, frühestens in den 40ern, oder? Also wahrscheinlich eher in den 50ern. Weil selbst in den 40ern hast du ja eigentlich erst 2 Jahrzehnte in vollem Bewusstsein miterlebt.
Ja, ne? Krass. Das könnte so ein Indiz für kurz vor der Rente sein, wenn Leute sagen, dass sie, wenn Leute über die vergangenen Jahrzehnte sprechen, dann müssen sie irgendwo roundabout 50, 60 sein und straight auf die Rente zu.
Ja, irgendwie gefällt mir die Formulierung jetzt schon nicht. Nee, ne. Das heißt irgendwie, dass man schon so voll viel hinter sich hat. Der Gedanke macht mir manchmal so Angst. Ich will noch nicht viel hinter mir haben. Ich will noch voll viel vor mir haben.
Gegenfrage, ist das nicht aber auch was Schönes? So Erfahrungen und Erlebnisse?
Total, ne? Also total. Und ich finde, man muss halt auch voll aufpassen, dass man diese Erlebnisse auch irgendwie konserviert und diese Erfahrungen und so. Weil ich bin so ein Typ, ich merke das immer wieder. Manchmal bin ich einfach zu schnelllebig unterwegs irgendwie. Also so, dann erzählt mir jemand, was vor 2, 3, 4 Jahren passiert ist und ich weiß das kaum noch, weil ich einfach so zu schnell ins Nächste und dann da wieder hin und dann hier und mir dann teilweise einfach scheinbar doch nicht genug Zeit nehme, das Ganze erlebt auch irgendwie zu verarbeiten. Felix Lobrecht hat das irgendwie cool in irgendeiner Hackfolge mal gesagt, so nach dem Motto, wir müssen dafür sorgen, dass diese Dinge auch irgendwie in unserem Kopf bleiben und dass wir Erlebnisse kreieren, auf die wir zurückschauen, weil sonst hat man irgendwie nie so richtig gelebt, wenn du keine richtigen Erinnerungen schaffst, weißt du?
Ja, kann ich voll fühlen. Ich frage mich halt in dem Kontext so, gibt es ein Modell, ein Werkzeug, übertragen im Sinne, womit du besser Erlebnisse konservieren kannst? Also weil es ist so diese endlose Debatte, irgendwie zieht die Zeit immer schneller an dir vorbei. Was kann man dagegen tun?
Ja, boah, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen insgesamt, ne? Aber ich glaube, dieses sich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen, so über Achtsamkeit, über Meditation, diese Classics, ich glaube, das ist schon ein riesengroßer Hebel, das ist eine Sache. Und so stumpf das auch klingt, aber an den Tagen, wo ich abends in mein Tagebuch schreibe, glaube ich, dass ich meine Erinnerung schon besser konserviere als an den Tagen, wo ich es nicht tue. Das ist ein Punkt. Und jetzt kommt noch ein stumpferer Punkt, Fotos und Videos. Das ist dumm, dass jetzt auch klingt, ne? Aber Fotos und Videos erschaffen halt Erinnerungen und sorgen auch dafür, dass diese Erinnerungen irgendwie möglichst unverfärbt nach einigen Jahren immer noch bestehen. Spätestens dann, wenn du mal halt diesen typischen Moment hast, wo du einfach irgendwelche alten Bilder durchscrollst. Von daher finde ich es voll wichtig, immer mal wieder ein paar Fotos und Videos zu machen. Stumpfe Aussage, ja.
Ein bisschen, aber es steckt ja viel hinter. Bist du so ein Mensch, der dann auch irgendwie mal so eine Abendstunde sich nimmt und dann einfach so alte Fotos durchguckt?
Das gar nicht. Aber ich sag mal, es gibt doch irgendwie immer diese Situation, so, keine Ahnung, dann sitzt du irgendwie im Flieger, hast halt irgendwie keine Verbindung, keinen Empfang oder was auch immer. So ein Klassiker bei mir. So, da habe ich immer mal dann irgendwie die Camera Roll offen und scroll da so durch die Jahre. Nicht Jahrzehnte, aber Jahre. Und ja, vielleicht auch, wenn man mal irgendwie so in der Bahn sitzt oder wenn man aus Zufall, weiß nicht, das iPhone schlägt dann doch inzwischen auch immer so random irgendwelche Fotos vor. So, dann springst du da plötzlich in also wirst du so von jetzt auf gleich in irgendeine Erinnerung von vor 5 Jahren gerissen oder so. Das finde ich auch total cool irgendwie. Das sind so Sachen, die ich dazu im Kopf habe.
Wäre geil, wenn du statt Bahn Auto gesagt hättest, ja, so, wenn ich im Auto sitze.
Mega langweilig ist auf der Autobahn.
Ja. Jetzt stellt sich natürlich direkt die nächste Frage, die thematisch überhaupt nicht passt, aber die ich trotzdem stelle. Bist du ein geheilter Mensch oder ein verletzter Mensch?
Ja, ich fand das Quote halt irgendwie cool, weil es ist ja irgendwie so, ne? Wir verurteilen irgendwie schnell Menschen, die andere Menschen verletzen. Aktuell, das kommen wir gleich vielleicht nochmal kurz drauf, mehr denn je. Und auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, immer auch gleichzeitig die Frage stellen. So, ne? Also man sagt ja auch immer so schön, die verletztesten Menschen und die bösesten Menschen schreien meistens einfach nur auf eine ganz, ganz merkwürdige Art nach Liebe. So, und das denke ich irgendwie, wenn ich diesen Quote, den ich da eben am Anfang gedroppt habe, dann muss ich daran denken. So, am Ende finde ich es total spannend, immer wieder zu ergründen, warum Menschen so geworden sind, wie sie geworden sind, warum sie andere Menschen verletzen und wie man sie vielleicht auch heilen kann oder wie man selbst zumindest einen Beitrag dazu leisten kann, verletzte Menschen zu heilen, um dann halt ja so eine Bewegung in Gang zu setzen. Weil wenn verletzte Menschen andere Menschen verletzen und geheilte Menschen andere Menschen heilen, dann sollte es ja als vielleicht geheilter Mensch, Fragezeichen, großes Fragezeichen sogar, unsere Aufgabe sein, weitere geheilte Menschen zu produzieren.
Ich finde die Abgrenzung voll spannend, ne? Also was ist so in deinen Augen, was ist ein geheilter Mensch? Wie würdest du den definieren?
Total spannende Frage. Also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass kein Mensch vollumfänglich geheilt ist, sondern jeder Mensch mit einem Knacks durch die Welt läuft. Also gerade heutzutage. Ich glaube, dafür kann einfach viel zu schnell, viel zu viel schiefgehen in Erziehung, in Schulzeit und was auch immer, sodass jeder seinen Knacks für sich irgendwie mitnimmt. Und aus diesem Knacks resultiert dann ja auch irgendwie eine Art von Verletzung und eine Art von Ausprägung, eine Art von Angst, die sich dann irgendwie in deinem Verhalten projiziert. Von daher würde ich sagen, es gibt keinen vollumfänglich geheilten Menschen, aber es gibt wahrscheinlich, kann man es nach Lebensbereichen aufteilen, das vielleicht so ist das eine. Und das andere ist, es gibt wahrscheinlich trotzdem Menschen, die geheilter sind als andere, weil, der eine vielleicht ein bisschen mehr Blödes in seinem Leben erlebt hat und der andere vielleicht weniger oder vielleicht auch anders, der eine mehr Blödes erlebt hat, aber trotzdem vielleicht sich genau deswegen mit seiner Heilung auseinandergesetzt hat und deswegen vielleicht sogar geheilter ist als der weniger Blödes erlebt hat.
Ich finde halt, das hätte eine Aussage von mir sein können.
Absolut, dachte ich auch.
Ich finde, also ich glaube halt, dass die Schwarz und Weiß, das hast du jetzt auch schon angerissen, gar nicht so der Realität entspricht, sondern dass es so eine Skala ist. So ganz links ist 100% geheilt und ganz rechts ist vielleicht 100% verletzt. So. Und ich glaube, jeder Mensch wird sich irgendwo in der Mitte einordnen. Manche weiter rechts, manche weiter links, manche in der Mitte. Und dass je nachdem, was dir widerfährt, so den Pendel nach links oder nach rechts weiter bestärkt. Und je nachdem, wie stark du auch selbst quasi dagegen arbeitest, kannst du auch nach links oder nach rechts dich verschieben. So, und das variiert wahrscheinlich dann auch nochmal von Lebensphase zu Lebensphase. Aber ich würde jetzt auch einfach mal die These aufstellen, dass egal, wo du startest, du kannst überall anders landen. Also am Ende. So, also ob du jetzt sehr weit rechts startest, könntest du tendenziell sehr weit links enden und andersrum kannst du auch, wenn du tendenziell eher links landest, eher rechts enden. Und ich glaube, das ist so ein Spiel steter Balance, wo es auf einmal diese Kraft gibt, in welche Richtung justierst du dich selbst und dann noch diese Kraft, in welche Richtung justieren dich externe Erlebnisse, also interne und externe Perspektive. Und die reißen dich quasi nach links und nach rechts und du steuerst quasi immer gegen und kannst auf die lange Sicht so eine Veränderung erzeugen.
Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja jetzt auch keine Kurve, die sich irgendwie permanent nur in die eine oder die andere Richtung entwickelt, sondern life is a rollercoaster. So, ne? Also es kann ja auch Phasen geben, wo du total verletzt bist, dann Phasen geben, wo du geheilt bist und dann vielleicht sogar wieder Phasen geben, wo du verletzt bist. Weil ich sag mal, wir sind ja stets unserer Umwelt und den Dingen, die uns passieren, ausgesetzt. Und wir haben halt nur bedingt Einfluss darauf, was uns so passiert. Und dementsprechend kann es ja auch total sein, dass es Phasen der Heilung und Phasen der Verletzung gibt. Und es immer wieder die Aufgabe ist, sich da selbst ja möglichst weiterzuentwickeln und möglichst immer das Bestreben zu haben, sich in Richtung Heilung zu bewegen. Viel gefährlicher finde ich fast den Umstand, dass, du hast gerade gesagt, manche würden sich weiter links, manche würden sich selbst weiter rechts einordnen. Naja, was ist denn aber mit den Menschen, die rein faktisch, wenn es sowas überhaupt gibt, ganz weit in Richtung verletzt sind, aber sich selbst total weit in Richtung geheilt einordnen, einfach weil ihnen die Selbstreflexion fehlt. Auch total spannend, ne? Also wer das dann am Ende überhaupt bestimmt, gibt es da überhaupt ein rationales Maß? Total schwierig, gibt ja kein Messgerät, was jetzt sagt, alles klar, heute bin ich 8 von 10 in Richtung geheilt, super, alles gut.
Ja, da ist halt so Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung wieder voll das Ding, ne? Also so kannst du dich im Spiel angucken und bist du in erster Instanz erstmal ehrlich zu dir und entspricht die eigene Wahrnehmung auch wirklich der Wahrnehmung, die dann andere Leute um dich haben. Also so dieser erste Prüfmechanismus quasi erstmal du selbst und der zweite dann sicherlich das eigene Umfeld.
Absolut.
Super, super spannend.
Vielleicht nochmal ganz kurz hinterhergeworfen, so die Frage, die man sich ja auch stellen muss, ist, kann man überhaupt aus allen Verletzungen geheilt hervorgehen? So, also ich denke gerade so an dieses typische Glas, was halt zerspringt und du kannst dir noch so viel Mühe geben, aber wenn es halt einmal zersprungen ist, das Glas, dann wirst du es halt nie wieder so rekonstruieren können, wie es vorher war. Gibt es auch Arten von Verletzungen, die eine permanente Narbe in dir hinterlassen, sodass du gar nicht die Möglichkeit hast, dich davon vollumfänglich zu heilen, sondern nur noch so Workarounds für dich findest, um damit umzugehen?
Muss das schlimm sein? Das finde ich gerade super spannend, das Bild des zerbrochenen Glas. Wie gehe ich damit um? Und wie kann ich trotzdem meinen Frieden mit so einer Situation, also mit diesem zerbrochenen Glas finden? Was glaubst du?
Ja, total spannend, weil ich glaube halt, dass man aus Verletzungen auch Kraft schöpfen kann. Und dass dieser besagte Knacks, von dem wir gerade gesprochen haben, ja auch ein Knacks ist, aus dem du Energie gewinnen kannst. Also typisches Beispiel, du hast ein exorbitantes Geltungsbedürfnis. Das würde ich jetzt erstmal sagen, resultiert meistens aus einer Verletzung. Beispielhaft, weil man von seinen Eltern nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat oder weil man sich nicht geliebt gefühlt hat oder was auch immer und sich jetzt deutlich doller nach draußen positionieren will und zeigen will, hey, guck mal, ich bin ein krasser Typ oder ich bin liebenswert am Ende des Tages, ja. So, und jetzt kann man sagen, boah, krass, ist ja total schwierig, wenn man immer das Bedürfnis nach Geltung hat und immer das Bedürfnis nach höher, schneller, weiter und das ist es bestimmt auch. Auf der anderen Seite kannst du diese Energie ja auch in einem gewissen Maße für dich nutzen und sagen, ey, das ist mein Anspruch und mein Ansporn, Gas zu geben, weil ich dieses Geltungsbedürfnis habe und ich schöpfe daraus so viel Energie, dass ich Dinge vorantreiben kann, dass ich Dinge erreiche. Wenn ich das mit dieser Selbstreflexion mache und einfach weiß, alles klar, trotzdem muss ich diesen Drang in irgendeiner Form ein bisschen zähmen und damit lernen, umzugehen, weil es vielleicht ein zerbrochenes Glas ist, was nie wieder so ganz heile sein wird, weil es eine frühkindheitliche Erfahrung ist, dann ist es ja vielleicht auch ein Weg, damit umzugehen.
Ich glaube, es steht und fällt halt mit der Situation annehmen, ne? Also gewisse Vorkehrungen, gewisse Vorkommnisse gilt es halt nicht mehr zu verändern. So, die sind halt passiert. Die Frage ist, inwieweit kannst du einfach wahrnehmen und annehmen, dass das Glas zerbrochen ist? Und es muss dann gar nicht das Ziel sein, dass das Glas hätte nie zerbrechen sollen, sondern eher die Akzeptanz für das zerbrochene Glas zu entwickeln und daraus letztendlich wieder mehr zu machen.
Absolut. Spannend. Cool. Das ist eine coole Metapher, die Akzeptanz für das zerbrochene Glas zu entwickeln, finde ich irgendwie geil formuliert, weil, ja, wie gesagt, wir sind alle verletzt und in uns schlummern wahrscheinlich ganz viel, schlummert viel zerbrochenes Glas und ich glaube, der Anspruch sollte es gar nicht immer sein, dieses Glas so perfekt wiederherzustellen, wie es vorher mal war, weil es gar nicht möglich ist, sondern aus der neu entstandenen Situation etwas Neues, Schönes aus diesem Glas zu formen, was gar nicht so aussieht, wie das Glas, wie es davor aussah.
Finde ich ein gutes Bild. Wenn du so auf dich schaust, du sagst jetzt, jeder ist irgendwo verletzt. Wenn du auf dich ganz persönlich schaust, hast du bei irgendeinem Punkt so ein Bauchgefühl, wo du sagst, okay, das triggert mich immer wieder oder das wäre so ein Beispiel, ganz persönlich auf dich bezogen, was du teilen würdest?
Ja, also schon. Also es fällt mir jetzt gerade schwer, das irgendwie perfekt auszuformulieren, weil dafür habe ich wahrscheinlich tatsächlich zu selten in meinem Leben bisher darüber geredet. Aber ich glaube, es sind vor allen Dingen Dinge, die mit der recht frühen Trennung meiner Eltern zusammenhängen. Also mein Dad ist relativ früh abgehauen von zu Hause. Was heißt abgehauen? Aber meine Eltern haben sich halt getrennt. Abgehauen klingt ein bisschen überdramatisch, sowas jetzt auch nicht. Aber es war halt immer so diese fehlende Appreciation seitens des Dads, so, der halt nicht das Interesse an meiner Person und meinem Leben gezeigt hat, so wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich glaube, da kannst du und an der Stelle einfach nochmal ein riesengroßes Danke an meine Mom, die ihren Job einfach hoch 10 geil gemacht hat und wofür ich einfach unglaublich dankbar bin. Und nichtsdestotrotz kannst du als Mutter gewisse Dinge halt einfach nicht kompensieren, die ja tendenziell einfach nur ein Vater dir als Vater in seiner Rolle gibt.
Ja.
Naja, und ich glaube, daraus resultiert in meinem Fall tatsächlich auch sehr das Bedürfnis nach Geltung. Also ich glaube, das ist schon bei mir ausgeprägt, also dass ich immer schon ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ war, immer schon ein Typ war, der anderen zeigen wollte, dass er es kann, dass er was drauf hat, dass er irgendwie gut ist. Und ich glaube schon, dass das sehr damit zusammenhängt, dass ich quasi nie die Chance hatte, diese Bestätigung von meinem Dad zu bekommen.
Ja, super spannende Analyse und auch danke für die Ehrlichkeit und das Teilen an der Stelle.
Ja. Was gibt es bei dir? Gibt es da irgendwas, was du ad hoc reflektieren kannst?
Boah, ich wusste, dass die Gegenfrage kommt und habe schon überlegt, während du geredet hast. Aber tatsächlich ist mir in der Schnelligkeit kein so gutes Beispiel eingefallen, beziehungsweise ich habe es halt nicht komplett analysiert bekommen. Aber ich glaube, eine Sache, die mich zum Beispiel auch immer wieder triggert, ist so dieses Thema Ego. Trotz all der Reflexion und dessen, das Wissen, dass ich weiß, wie ich auch in solchen Situationen damit umgehe und das zurückstellen und das verstehe, triggert mich das doch tendenziell häufiger. Aber ich bin noch nicht auf dem Grund, dass ich jetzt genau wiedergeben könnte, woran das liegt. Ich glaube,
das ist auch halt spannend.
Mit einer gewissen Akzeptanz dafür zu tun oder sich darüber definieren zu wollen. Ja, also quasi so gelernt zu haben, sich darüber definieren zu können oder zu wollen. Aber das sind alles noch Ansätze und nicht so on point, dass es quasi eine runde Story wird.
Ja, also ich finde es auch total schwierig, da diese Korrelation so auszumachen. Ne? Also gerade bei krassen Erlebnissen ist es dann vielleicht schon tendenziell ein bisschen einfacher. Aber es gibt tatsächlich in meinem Leben schon so Korrelationen, wo ich manchmal so denke, krass, vielleicht hängen diese beiden Dinge, von denen ich gar nicht nie dachte, dass sie miteinander zusammenhängen, ja, total krass zusammen. Also es gibt zum Beispiel auch so ein Thema, wenn ich mich mit meiner Mom zum Beispiel doll gestritten habe, oder es gerade einfach familiär, wie das halt wahrscheinlich in vielen Familien so ist, mal nicht so rund läuft oder ein paar Dinge einfach so ein bisschen unschön sind, dann merke ich halt auch, ohne da jetzt ganz ins Detail drauf eingehen zu wollen, aber so, dass sich was in meinen Verhaltensweisen in ganz anderen Kontexten ändert, die gar nichts mit diesem Umstand dieser familiären Situation in dem Moment zu tun haben. Und plötzlich merkt man so, krass, das muss ja irgendwie bedeuten, dass ich auf dieser Seite dann etwas kompensiere, was auf den ersten Blick 0,0 mit dem Ursprung zu tun hat. Und das macht die ganze Sache auch so komplex und auch so spannend, dass man etwas auf der einen Seite erlebt, einen Schmerz auf der einen Seite erlebt und den in einen ganz anderen Kontext reinprojiziert, von dem man gar nicht dachte, dass das am Ende die Auswirkung ist. Und wenn man solche Erkenntnisse dann mal hat, weil man sich fragt, ey, warum habe ich jetzt gerade eigentlich eine Phase von X? Warum bin ich denn jetzt gerade die ganze Zeit X? Und sich dann fragt, was ist jetzt in dieser Phase eigentlich noch anders, außer die Tatsache X? Nämlich, dass ich mich mit Y gestritten habe oder weniger Sport mache oder was auch immer. Und man dann plötzlich diese Korrelation merkt, krass, irgendwie bin ich aktuell viel aggressiver meinem Umfeld gegenüber, aber ich mache im Moment auch nur einmal statt viermal die Woche Sport. So, krass, vielleicht ist Sport ja wirklich so mein Pain Relief, was so überdrüssige negative Energie angeht. Und das sind so Erkenntnisse, die aus meiner Sicht Gold wert sind, weil wenn du dich auf diesen Ebenen kennenlernst, dann kannst du dich ja auch viel besser steuern und viel eher dafür sorgen, dass du permanent auf der besten Version deiner selbst irgendwie unterwegs bist.
Und ich finde es so spannend, wie du darüber erzählst, weil es für mich so die Gedanken in die Richtung öffnet, was Reflexion eigentlich bedeutet. Also wir haben ja schon häufiger in diesem Podcast darüber gesprochen, was es mit dem Lesen und Content konsumieren und vielleicht auch mit Freunden austauschen auf sich hat. Alles sicherlich Facetten, die in irgendeiner Art und Weise zur Selbstreflexion beitragen und dafür sorgen, dass ich Teile meiner selbst besser kennenlerne oder einfach besser mit meinem Verhalten umgehen kann. Mhm. Aber das, was du gerade schilderst, also wirklich die Beobachtung eigenen Verhaltens, auch in der Rückschau und auch wirklich dann links und rechts mal zu schauen und nicht quasi isoliert einzelne Ereignisse zu nehmen, sondern auch immer mal wieder in das gesamte Leben reinzufühlen und den Zusammenhang der verschiedenen Lebensbereiche, das ist ja, so wie ich es jetzt interpretieren würde, mit so einer der stärksten Formen, wie Selbstreflexion funktioniert. Natürlich ja, geguided durch das Wissen, was du auch sicherlich irgendwo anders mal aufgenommen hast. Also du wärst ja quasi nicht so selektiv dafür aufmerksam, wenn du das nicht irgendwo schon mal wahrgenommen hättest oder irgendwo schon mal, oder zumindest mal es bei dir persönlich noch nie anders war. Also du siehst ja nur schwarz, wenn du auch weiß siehst, so nach dem Motto. Aber dass das halt deutlich, deutlich stärker ist und all diese Argumentationen du musst jeden Tag 5 Bücher lesen und dies und das halt um Längen schlägt, weil effektive Reflexion oder effiziente Reflexion, je nachdem, wie man es betrachtet, ganz woanders anfängt und funktioniert.
Genau, und die Grundfrage, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja eigentlich eine total simple. Also es geht ja eigentlich immer um die Frage, warum bin ich denn jetzt gerade eigentlich so abgefuckt? So, also nicht einfach warum bin ich denn jetzt gerade so glücklich? Ne? Also egal, welchen emotionalen Zustand wir jetzt irgendwie beobachten, so, aber einfach nicht die ganzen Dinge immer so für bare Münze zu nehmen, so, ja gut, heute habe ich gute Laune. Ach ja, heute habe ich nicht so gute Laune. Ist halt so. Sondern sich mal zu hinterfragen, warum habe ich heute gute Laune? Warum geht es mir heute besser als an den meisten anderen Tagen? Was war heute anders? Um dann irgendwie mal so ein bisschen zu ergründen, ich muss gerade wieder an dieses Ceteris Paribus aus dem Studium denken.
Ich hab da eben auch schon dran gedacht.
Wo es halt einfach so eine typische VWL-Scheiße, wo es halt einfach so darum geht, so, okay, du änderst quasi nur einen Faktor, lässt alles andere in deinem Leben gleich und guckst, was passiert. So, und das kannst du ja auf dein Leben auch anwenden, indem du sagst, hey, mach alles genauso, nur ich gehe jetzt mal immer 2 Stunden früher schlafen als sonst. Was passiert mit mir? Wie bin ich gegenüber meinem Umfeld? Was verändert sich in meinen Beziehungen? Wie geht's mir? Wie ausgeglichen bin ich? Wie aggressiv bin ich? Und das halt einfach mit unterschiedlichen Dingen mal zu machen. Sich mal irgendwie anders ernähren, mehrmals zum Sport gehen, weniger zum Sport gehen, anderen Sport machen. Es gibt so viele Dinge. Feiern gehen, nicht feiern gehen am Wochenende, was auch immer. Um dann einfach mal zu gucken, welche Parameter in welcher Kombination tun mir in meinem Leben so am besten. Das ist ja eigentlich immer so die Frage, nicht einfach hinzunehmen, ja gut, heute bin ich abgefuckt, ist halt so. Sondern sich zu fragen, warum bin ich heute abgefuckter als gestern? Und dann kommt man schon relativ schnell auf die ersten Antworten, glaube ich.
Weißt du, was ich auch tendenziell recht interessant finde? Wir saßen hier bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben.
Ich auch gerade dran gedacht.
Und Herr Luckyman so seine typische Gesangseinlage gemacht hat, um die Tonspur zu testen. Eigentlich müssten wir das mal hochladen. Ich glaube, das wird die meistgeklickte Folge. egal. Anderes Thema. Wir saßen hier und haben halt wirklich so uns angeguckt und gesagt so, ich glaube, das ist die erste Folge meines Gelaber ohne Aufhänger. Also wir sind hier wirklich, wir haben auf den Aufnahmeknopf gedrückt, wir hatten eigentlich nur dieses Quote und wussten, wie wir uns begrüßen. hat bisher irgendwie funktioniert, aber das ist natürlich verbunden mit so einer gewissen Ohnmacht, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, und sicherlich auch einer partiellen Ratlosigkeit gegenüber der geopolitischen Situation. Wir schauen gerade auf einen Krieg in Europa und sicherlich sind wir jetzt nicht der Podcast, der politisch sein soll, politisch wird. Das wird auch heute nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz machen diese Erlebnisse ja etwas mit einem. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal als zweite Facette dieses Podcasts ein ganz spannender Aufhänger, weil mich interessieren würde, wie du deine letzte Woche und gerade so seit dem 24. Februar, als der Angriff ja wirklich stattgefunden hat, wie du dich selbst beobachtet hast auf Basis dessen, was wir im ersten Podcast besprochen haben. Was hat das mit dir gemacht?
Vielleicht nochmal kurz vorweg darauf eingegangen. ja, wie spannend das manchmal ist. So, wir gehen ohne Aufhänger in diese Folge rein. Und ne, der Grund war ja auch so ein bisschen, dass wir gesagt haben, Mensch, irgendwie herrscht so eine gewisse Tristesse. So, man guckt so nach draußen, selbst wenn heute die Sonne scheint, und denkt sich so, Mensch, da draußen, quasi fast vor der Haustür, passiert gerade Schreckliches, von dem man irgendwie nie gedacht hätte, dass es in aktuellen Zeiten in diesem Umfang und in dieser Konstellation noch passiert. Um mal einmal das Positive für diese Folge, die wir gerade aufnehmen, herauszuziehen. Trotzdem umso schöner, dass wir es ja doch immer wieder irgendwie schaffen, uns dann doch in einem Thema so schnell zu verlieren, wo ich mir halt auch manchmal so denke, Mensch, ich bin ja so ein Typ, manchmal finde ich es ja schon ganz geil, auch vorbereitet zu sein oder so einen gewissen Aufhängergedanken zu haben oder so. Und du hast eben noch gesagt, so, lass uns einfach mal machen und lass uns die Dinge einfach mal flowen lassen. Und ja, das bestätigt einfach auch auf großer und großer wie kleiner Ebene. Manchmal muss man die Dinge einfach mal machen, ohne den großen Masterplan zu haben. Und dann passiert meistens dann doch irgendwas Schönes. Aber eingegangen auf deine Frage, wie gehe ich damit um? Also ich bin, glaube ich, tatsächlich ein relativ, wie soll ich sagen, also ich bin sehr erfolgreich im Verdrängen, im Sinne von, es ist nicht so, dass ich Ignoranz an den Tag lege, ich sehe die Situation, ich nehme sie auch wahr und mache mir natürlich auch meine Gedanken dazu. Bin, glaube ich, aber tendenziell ein Typ, der so sagt, okay, es ist etwas, ich in meiner kleinen Bubble kann gerade wenig bis nichts tun. Das, was ich tun kann, versuche ich vielleicht auch zu tun, sei es vielleicht irgendwie im kleinsten Maß irgendwelche Klamotten spenden oder mich an irgendeiner Stiftungsgeschichte im kleinsten Stile zu beteiligen, einfach um das Gefühl zu haben, das, was ich beeinflussen kann, in meinem Maß beeinflussen. So. Aber darüber hinaus bin ich nicht der Typ, der den Nachrichtenticker verfolgt, der irgendwie guckt, was hat Putin jetzt gesagt, wie sind die Leute jetzt gerade positioniert, was hat Deutschland für eine Haltung und so weiter und so fort, sondern da bin ich jemand, der sich ziemlich zurückhält und irgendwie so die Dinge so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Einmal am Tag, alle zwei Tage mal irgendwie reinguckt, guckt, was passiert ist, aber nicht vor der Tagesschau hängt und sich dazu verrückt macht, weil ich einfach weiß, dass mich das sonst schnell auch irgendwo zu doll belasten würde und am Ende auch keinem damit geholfen wäre. Wie ist es bei dir?
Man könnte jetzt vielleicht bevor ich darauf eingehe, ja nochmal so diese Gegenthese in den Raum stellen, oder ich positioniere mich jetzt mal bewusst als Gegner dieser Haltung, dass die Sensibilität für die Situation fehlt und dass es quasi mehr Beschäftigung mit dem Thema braucht und Information und wirklich bestmöglichen Support, auch über dem, was man ja heute schon leisten kann. Vielleicht gibt es neue Wege, vielleicht gibt es Alternativen. Wie würdest du darauf antworten?
Finde ich valide, mir das vorzuwerfen. Absolut. Also ich finde es total valide. Man kann jetzt ja auch sagen, hey, würdest du dich deutlich intensiver damit auseinandersetzen, hättest du vielleicht auch eine klarere, geschärftere Meinung, könntest damit wieder irgendwie anders agieren, könntest vielleicht deinen kleinen Beitrag ein bisschen erweitern. Das sind alles Dinge, die ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen will. Das ist eher so wirklich meine subjektive Entscheidung in Bezug auf das, was ich glaube, was für meine mentale Gesundheit zu solchen Thematiken einfach am besten ist. Ne? Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe in meinem direkten Umfeld, und damit meine ich wirklich mein direktestes Umfeld, Menschen, die sich so sehr schon mit dieser Situation verrückt machen, dass sie quasi sich wirklich, und das ist nicht übertrieben, schon sehen, wie sie angerufen werden. Und ich glaube, ich muss nicht weiter ausführen, was ich meine mit, wie sie angerufen werden. So, und das sind halt so Dinge, wo ich einfach glaube, das entsteht oder das wird natürlich potenziert dadurch, dass man sich ganz doll und ganz intensiv mit den Themen auseinandersetzt, mit unterschiedlichsten Medien, dann vielleicht auch mal Medien zu Rate zieht, wo man sich auch fragen kann, ist das jetzt alles wirklich überhaupt noch ansatzweise unabhängige Berichterstattung und Co. Und um mich persönlich davor zu schützen, da in so einen Strudel von Gedanken zu geraten, der mich noch handlungsunfähiger am Ende macht, weil ich dann nur noch in Angst lebe und auch die Kontrolle über meinen Alltag im schlechtesten Falle verliere, sage ich für mich ganz persönlich, und das muss jeder für sich entscheiden, dass ich mich einfach versuche, so weit davon zu distanzieren, dass ich nicht das Gefühl habe, respektlos der Situation oder verantwortungslos der Situation gegenüber zu sein, aber trotzdem auch nicht der Typ sein zu wollen, der 5 Minuten später direkt weiß, boah, Putin hat jetzt wieder das und das gesagt und so. Weißt du?
Ja. Ich finde die Worte, die du sagst, auch die Antwort darauf sehr, sehr nachvollziehbar. Und einigen, also ich kann ihm einiges abgewinnen, weil ich, glaube ich, in Summe eine sehr ähnliche Haltung einnehme. Weil ich mich in der ganzen Debatte frage, was hat halt, also was bringt halt wirklich was? Was hat wirklich einen Mehrwert? Und was ist, das Wort ist vorsichtig in dem Kontext zu wählen, unnötige Panikmacherei? Und vor dem Hintergrund der mentalen Gesundheit, die du auch angesprochen hast, glaube ich, dass es gerade jetzt, ich meine, wir kommen aus einer Zeit einer Pandemie, dass das alles Spuren hinterlassen hat, das wissen wir auch. Und jetzt kommt ein Krieg. Es gibt sicherlich bessere Zeiten, in denen wir schon mal gelebt haben. Und dass das mentale Spuren hinterlässt, ich glaube, das ist kaum von der Hand zu weisen. Die Frage ist halt, wie kann ich schon konstruktiv zu einer Debatte beitragen? Wie kann ich konstruktiv Hilfe einbringen? Wie kann ich mich einbringen, um die Situation, die schlimm ist und die schnellstmöglich beendet werden muss, um diese dann auch helfen zu beenden oder zumindest mal die Hilfe mit anzubieten, die im eigenen Spielraum, den man so hat, steht. Und ich glaube, dieser eigene Spielraum ist halt sehr wichtig, einmal für sich zu identifizieren, weil ab dem Punkt, wo ich mich mit Dingen beschäftige, die nicht mehr in meinem Handlungsraum, also nicht mehr in den Dingen liegen, die ich selbst beeinflussen kann, gehe ich ja aus dieser Vollmacht, die ich in den Dingen habe, die ich beeinflussen kann, in so eine Ohnmacht und beschäftige mich eigentlich die ganze Zeit mit Themen, die ich nicht beeinflussen kann. Und ja, es bedarf einer transparenten Informationslage. Ich glaube, es ist eine bürgerliche Pflicht, auch dort sich zu informieren und immer mal zu schauen, was passiert und ja, sich dem nicht zu verschließen. Aber mit der ganz wichtigen Unterscheidung, dass es ab dem Punkt meiner Meinung nach enden sollte, wo ich wirklich nicht dazu beitragen kann und wo es wirklich anfängt, eine Ohnmacht zu sein, wo ich einfach nur zu Hause liege und nichts an der Situation verändern kann. Und ich glaube, da wird es halt toxisch und hat halt negative Folgen für die eigene mentale Gesundheit, weil, ich kann es ja nur wiederholen, ich kann halt nichts dran ändern. So, ich fokussiere mich lieber auf die Dinge, die ich verändern kann. Und vielleicht kann ich auch Dinge verändern, die in erster Instanz gar nichts mit dieser derzeitigen Situation in der Ukraine zu tun haben. Ja, vielleicht kann ich ja an anderen Stellen was Gutes tun, was wiederum dann indirekt auf eine bessere Situation einzahlt. Und ich habe irgendwie so als Credo der letzten auch insbesondere 2-3 Jahre, dass ich mich versuche, auf die Dinge zu fokussieren, die ich halt auch wirklich beeinflussen kann. Und das ergänzt um wirklich diese, ja, sicherlich bürgerliche und Zivilpflicht der Informationsbeschaffung und des Supports an allen Ecken, wie es einem möglich ist. Ich glaube, das ist also das Mindset, was zumindest mal einem die mentale Gesundheit erhält und man sicherlich auch mit der Situation, je nachdem, wie lange sie jetzt andauern wird und je nachdem, wie weit es noch vorrücken wird, umgehen lässt.
Absolut. Also ich muss immer, wenn es um dieses Thema Nachrichtenkonsum, Medienkonsum auf dieser Ebene, wenn es darum geht, muss ich immer an so ein Gespräch denken, das ist jetzt locker schon 6, 7, 8 Jahre her mit sehr, bis heute noch sehr engen Freunden von mir. Und da ging es halt auch darum, so, wir waren zu viert und ich war damals so ein absoluter Verfechter davon, hey, man muss mindestens einmal am Tag Nachrichten gucken, man muss sich irgendwie mit der Situation auseinandersetzen, was geht gerade ab, was passiert gerade, was passiert politisch, was passiert wirtschaftlich und so weiter und so fort, um up to date zu sein, so. Und der eine Kumpel war auch absolut dieser Meinung und die anderen beiden waren halt schon in dem Moment schon so, dass sie gesagt haben, nee, also ganz ehrlich, ich habe da nichts von, wenn ich mich permanent mit diesen Dingen auseinandersetze. Zumal, und das ist ja nun mal auch Facts in den meisten Fällen, 80-85% dieser Berichterstattung mit negativen Informationen geflutet ist. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie sagen, hey, 50% positiv, 50% negativ so und man sucht sich da so seine Sachen zurecht, sondern wer Nachrichten guckt, wird tendenziell schon immer mit eher negativen Informationen geflutet und wir wissen auch alle, dass negativer Input etwas mit deinem Unterbewusstsein und deinem Wohlbefinden macht. So, und dann habe ich mich damals trotzdem total gestört und habe gesagt, Mensch, dann kann ich ja gar nicht mitreden, dann bin ich nicht up to date, dann weiß ich irgendwie nicht hier und da und welche Beschlüsse und hast du nicht gesehen. Und ich habe mich da wirklich so gegen gesträubt, irgendwie die Meinung von diesen Jungs anzunehmen, so nach dem Motto, es ist nicht wichtig, regelmäßig Nachrichten zu konsumieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich polarisiere ich jetzt heute mit dieser Meinung so ein bisschen, aber ich bin ehrlich, ich konsumiere heutzutage auf absolutem Minimalniveau wirklich Nachrichten. Klar, ich bin in den sozialen Medien unterwegs und auch da folge ich bestimmt so Seiten wie der Tagesschau oder so. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der akribisch jeden Abend um 20 Uhr irgendwie die Tagesthemen sich reinziehen muss oder sonst was, sondern ich denke mir halt, okay, die Dinge, die irgendwie mich eh interessieren, über die informiere ich mich eh über andere Wege. Im Groben bin ich auch über die gesamtwirtschaftliche, politische Situation irgendwie informiert. Ich bin jetzt nicht ungebildet, was dieses Thema angeht, aber ich bin trotzdem nicht der Typ, und das will ich auch ganz bewusst nicht sein, der immer jeden Tag morgens auf der Arbeit mit dem Kaffee in der Hand jetzt als erstes sagen kann, ja, habt ihr schon gehört, die und die haben beschlossen, dass das und das jetzt passiert. Ja, cool. Cool, dass du dich damit mal wieder eine halbe Stunde deines gestrigen Tages auseinandergesetzt hast. Ich brauche das nicht, um glücklich und verantwortungsbewusst und zufrieden zu leben.
Ja, finde ich spannend. Ich glaube tatsächlich, dass du damit polarisierst. Und ich finde es spannend, wie alle Leute, die dem jetzt auch zuhören, damit umgehen. Ja. Nochmal Bezug nehmen. In den sozialen Netzwerken, Mindset-Gelaber ist ja auf Instagram unterwegs. Wir beide persönlich sind auf Instagram, auf LinkedIn und wo man uns auch überall findet. Ich glaube, dich auch auf TikTok, falls das der präferierte Kanal sein sollte. Ich glaube, das letzte Wort ist in dem Kontext auch noch längst nicht gesprochen. Und deswegen wird es spannend sein, was jetzt passiert. Der Podcast, ich glaube, das haben wir auch hoffentlich erreicht, ist nach wie vor kein Nachrichten-Podcast, nach wie vor keine Einordnung der geopolitischen Lage, sondern vor allem Mindset-Gelaber. Und das heißt, alles unverifizierte, nicht wissenschaftliche Thesen von zwei Mitte-20-Jährigen, die über ihren Alltag sprechen und vielleicht das eine oder andere Nugget, je nachdem, wie man zuhört, dann auch dabei ist. Und ich hoffe, dass wir dem trotz dieses etwas heikleren Thema irgendwo gerecht wurden. Und ja, möchte es vielleicht auch an der Stelle so belassen.
Ja, absolut. Also ich will auch nur sagen, ich glaube, unser Anspruch ist es, wenn in diesem Kontext hier so ein bisschen Denkanstöße zu geben, wie man mit sowas umgehen kann. So, nicht muss, aber so wie ich zumindest oder wie wir mit diesen Situationen, mit dieser Situation umgehen. Ich glaube, wir sind uns dieser ganzen Geschichte die letzte Zeit, wie lange ist es jetzt? 2 Jahre fast, wa? Treu gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nicht mit politischen Themen auseinandersetzen, wir wollen auch nicht großartig über Corona andauernd reden und so. Da wird an 1000 anderen Stellen genug geredet. Falls ihr euch mal gewundert habt, warum wir dieses Thema nie sozusagen adressieren, wir sind keine Corona-Leugner, keine Sorge, sondern es geht uns dann einfach nur darum, dass wir uns hier bei Mindset Glauben einen Safe Space schaffen wollen, wo wir eigentlich vor allem darüber sprechen wollen, wie man auf gewisse Themen gucken kann, die 100 Perspektiven aufs Leben, wie wir immer so schön sagen. Und sicherlich ist das gerade aktuell Anlass genug, was hier gerade so passiert, um auch darauf eine Perspektive, eine Denkperspektive zu geben.
Ja. Genau. Sehr, 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 sehr guter und runder Abschluss und eine sehr gute Einordnung, Herr Luckyman. Im Gegensatz zu dir wird es bei mir mittlerweile auch echt dunkel hier. Du hast sehr professionelles Licht. Sieht sehr, sehr professionell aus und ich glaube, mit dem Setting kannst du tatsächlich noch, kommst du noch sehr weit. Das ist gerade kein besseres Wort eingefallen. Nein, es sieht cool aus. Ich bin gespannt, was da videotechnisch rauskommt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für eine gewisse Dunkelheit in meinen Videosequenzen neben diesem Podcast. Und in dem Sinne, Herr Luckyman, ich rede mich um Kopf und Kragen für deine Zeit.
Mach's gut, Herr Schulz. Ich danke dir.
Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Why was I scared?